Wäre Frieda noch ein, zwei Tage länger in der Schule geblieben, ist Pepi nicht mehr zu vertreiben, ist endgültig Ausschankmädchen, von allen geliebt und gehalten, hat genug Geld verdient, um die notdürftige Ausstattung blendend zu ergänzen. Noch ein, zwei Tage und Klamm ist durch keine Ränke mehr vom Gastzimmer abzuhalten. Kommt, trinkt, fühlt sich behaglich und ist, wenn er Friedas Abwesenheit überhaupt bemerkt, mit der Veränderung hoch zufrieden. Noch ein, zwei Tage und Frieda mit ihrem Skandal, mit ihren Verbindungen, mit den Gehilfen, mit allem, ist ganz und gar vergessen. Niemals kommt sie mehr hervor. Dann könnte sie sich vielleicht desto fester an K. halten und könnte, vorausgesetzt, dass sie dessen fähig ist, ihn wirklich lieben lernen. Nein, auch das nicht. Denn mehr als einen Tag braucht auch K. nicht mehr, um ihrer überdrüssig zu werden, um zu erkennen, wie schmählich sie ihn täuscht. Mit allem, mit ihrer angeblichen Schönheit, ihrer angeblichen Treue und am meisten mit der angeblichen Liebe Klamms. Nur einen Tag noch, nicht mehr, braucht er, um sie mit der ganzen schmutzigen Gehilfenwirtschaft aus dem Hause zu jagen. Man denke, nicht einmal K. braucht mehr. Und da, zwischen diesen beiden Gefahren, da sich förmlich schon das Grab über ihr zu schließen anfängt, K. in seiner Einfalt hält ihr noch den letzten schmalen Weg frei, da brennt sie durch. Das hat kaum jemand mehr erwartet. Es geht gegen die Natur. Plötzlich ist sie es, die K., den noch immer sie Liebenden, immer sie Verfolgenden fortjagt und unter dem nachhelfenden Druck der Freunde und Gehilfen dem Wirt als Retterin erscheint. Durch ihren Skandal, viel lockender als früher, erwiesenermaßen begehrt von den Niedrigsten wie von den Höchsten, dem Niedrigen aber, nur für einen Augenblick verfallend, bald ihn fortstoßend, wie es sich gehört, und ihm und allen wieder unerreichbar wie früher. Nur, dass man früher das alles schon mit Recht bezweifelte, jetzt aber wieder überzeugt worden ist. So kommt sie zurück. Der Wirt, mit einem Seitenblick auf Pepi, zögert, soll er sie opfern, die sich so bewährt hat, aber bald ist er überredet. Zu viel spricht für Frieda, und vor allem, sie wird ja Klamm für die Gastzimmer zurückgewinnen. Dabei halten wir jetzt, abends. Pepi wird nicht warten, bis Frieda kommt und aus der Übernahme der Stelle einen Triumph macht. Die Kasse hat sie der Wirtin schon übergeben, sie kann gehen. Das Bettfach unten in dem Mädchenzimmer ist für sie bereit. Sie wird hinkommen, von den weinenden Freundinnen begrüßt, wird sich das Kleid vom Leib, die Bänder aus den Haaren reißen und alles in einen Winkel stopfen, wo es gut verborgen ist und nicht unnötig an Zeiten erinnert, die vergessen bleiben sollen. Dann wird sie den großen Eimer und den Besen nehmen, die Zähne zusammenbeißen und an die Arbeit gehen. Vorläufig aber musste sie noch alles K. erzählen, damit er, der ohne Hilfe auch jetzt dies noch nicht erkannt hätte, einmal deutlich sieht, wie hässlich er an Pepi gehandelt und wie unglücklich er sie gemacht habe. Freilich, auch er ist dabei nur missbraucht worden. Pepi hatte geendet. Sie wischte sich aufatmend ein paar Tränen von den Augen und Wangen und sah dann K. kopfnickend an, so als wolle sie sagen, im Grunde handle es sich gar nicht um ihr Unglück. Sie werde es tragen und brauche hierzu weder Hilfe noch Trost irgendjemandes und K.s am wenigsten. Sie kenne trotz ihrer Jugend das Leben und ihr Unglück sei nur eine Bestätigung ihrer Kenntnisse. Aber um K. handle es sich. Ihm habe sie ein Bild vorhalten wollen. Noch nach dem Zusammenbrechen aller ihrer Hoffnungen habe sie das zu tun für nötig gehalten. »Was für eine wilde Fantasie du hast, Pepi«, sagte K. »Es ist ja gar nicht wahr, dass du erst jetzt alle diese Dinge entdeckt hast. Das ist ja nichts anderes als Träume aus eurem dunklen, engen Mädchenzimmer unten, die dort an ihrem Platz sind, hier aber im freien Ausschank sich sonderbar ausnehmen. Mit solchen Gedanken konntest du dich hier nicht behaupten, das ist ja selbstverständlich. Schon dein Kleid und deine Frisur, deren du dich so rühmst, sind nur Ausgeburten jenes Dunkels und jener Betten in eurem Zimmer. Dort sind sie gewiss sehr schön, hier aber lacht jeder im Geheimen oder offen darüber. Und was erzählst du sonst? Ich sei also missbraucht und betrogen worden, Nein, liebe Pepi, ich bin so wenig missbraucht und betrogen worden wie du. Es ist richtig. Frieda hat mich gegenwärtig verlassen oder ist, wie du es ausdrückst, mit einem Gehilfen durchgebrannt. Einen Schimmer der Wahrheit siehst du. Und es ist auch wirklich sehr unwahrscheinlich, dass sie noch meine Frau werden wird. Aber es ist ganz und gar unwahr, dass ich ihrer überdrüssig geworden wäre oder sie gar am nächsten Tag schon verjagt hätte. Oder dass sie mich betrogen hätte, wie sonst vielleicht eine Frau einen Mann betrügt. Ihr Zimmermädchen seid gewohnt, durch das Schlüsselloch zu spionieren. Und davon behaltet ihr die Denkweise, von einer Kleinigkeit, die ihr wirklich seht, ebenso großartig wie falsch auf das Ganze zu schließen. Die Folge dessen ist, dass ich zum Beispiel in diesem Fall viel weniger weiß als du. Ich kann bei weitem nicht so genau wie du erklären, warum Frieda mich verlassen hat. Die wahrscheinlichste Erklärung scheint mir die auch von dir gestreifte, aber nicht ausgenützte, dass ich sie vernachlässigt habe. Das ist leider wahr, ich habe sie vernachlässigt. Aber das hatte besondere Gründe, die nicht hierher gehören. Ich wäre glücklich, wenn sie zu mir zurückkäme, aber ich würde gleich wieder anfangen, sie zu vernachlässigen. Es ist so. Da sie bei mir war, bin ich immerfort auf den von dir verlachten Wanderungen gewesen. Jetzt, da sie weg ist, bin ich fast beschäftigungslos, bin müde, habe Verlangen nach immer vollständigerer Beschäftigungslosigkeit. Hast du keinen Rat für mich, Pepi? Doch, sagte Pepi, plötzlich lebhaft werdend und K. bei den Schultern fassend. Wir sind beide die Betrogenen. Bleiben wir beisammen. Komm mit hinunter zu den Mädchen. Solange du über betrogen werden klagst, sagte K., kann ich mich nicht mit dir verständigen. Du willst immerfort betrogen worden sein, weil dir das schmeichelt und weil es dich rührt. Die Wahrheit aber ist, dass du für diese Stellung nicht geeignet bist. Wie klar muss diese Nichteignung sein, wenn sogar ich, der deiner Meinung nach Unwissendste, das einsehe? Du bist ein gutes Mädchen, Pepi. Aber es ist nicht ganz leicht, das zu erkennen. Ich zum Beispiel habe dich zuerst für grausam und hochmütig gehalten. Das bist du aber nicht. Es ist nur die Stelle, welche dich verwirrt, weil du für sie nicht geeignet bist. Ich will nicht sagen, dass die Stelle für dich zu hoch ist. Es ist ja keine außerordentliche Stelle. Vielleicht ist sie, wenn man genau hinsieht, etwas ehrenvoller als deine frühere Stelle. Im Ganzen aber ist der Unterschied nicht groß. Beide sind eher zum Verwechseln einander ähnlich. Ja, man könnte fast behaupten, dass Zimmermädchen sein dem Ausschank vorzuziehen wäre, denn dort ist man immer unter Sekretären. Hier dagegen muss man, wenn man auch in den Gastzimmern die Vorgesetzten der Sekretäre bedienen darf, doch auch mit ganz niedrigem Volk sich abgeben. Zum Beispiel mit mir. Ich darf ja von Rechts wegen gar nicht anderswo mich aufhalten als eben hier im Ausschank. Und die Möglichkeit, mit mir zu verkehren, sollte so über alle Maßen ehrenvoll sein? Nun, dir scheint es so. Und vielleicht hast du auch Gründe dafür. Aber eben deshalb bist du ungeeignet. Es ist eine Stelle wie eine andere. Für dich aber ist sie das Himmelreich. Infolgedessen fasst du alles mit übertriebenem Eifer an, schmückst dich, wie deiner Meinung nach die Engel geschmückt sind. Sie sind aber in Wirklichkeit anders. Zitterst für die Stelle, fühlst dich immerfort verfolgt, suchst alle, die deiner Meinung nach dich stützen könnten, durch übergroße Freundlichkeiten zu gewinnen, störst sie aber dadurch und stößt sie ab. Denn sie wollen im Wirtshaus Frieden und nicht zu ihren Sorgen noch die Sorgen der Ausschankmädchen. Es ist nur möglich, dass nach Friedas Abgang niemand von den hohen Gästen das Ereignis eigentlich gemerkt hat. Heute aber wissen sie davon und sehnen sich wirklich nach Frieda. Denn Frieda hat alles doch wohl ganz anders geführt. Wie sie auch sonst sein mag und wie sie auch ihre Stelle zu schätzen wusste, im Dienst war sie viel erfahren, kühl und beherrscht. Du hebst es ja selbst hervor, ohne allerdings von der Lehre zu profitieren. Hast du einmal ihren Blick beachtet? Das war schon gar nicht mit der Blick eines Ausschankmädchens, das war schon fast der Blick einer Wirtin. Alles sah sie. Und dabei auch jeden Einzelnen. Und der Blick, der für den Einzelnen übrig blieb, war noch stark genug, um ihn zu unterwerfen. Was lag daran, dass sie vielleicht ein wenig mager, ein wenig ältlich war, dass man sich reineres Haar vorstellen konnte? Das sind Kleinigkeiten, verglichen mit dem, was sie wirklich hatte. Und derjenige, welchen diese Mängel gestört hatten, hätte damit nur gezeigt, dass ihm der Sinn für Größeres fehlte. Klamm kann man dies gewiss nicht vorwerfen, und es ist nur der falsche Gesichtswinkel eines jungen, unerfahrenen Mädchens, der dich an Klamms Liebe zu Frieda nicht glauben lässt. Klamm scheint dir, und dies mit Recht, unerreichbar. Und deshalb glaubst du, auch Frieda hätte an Klamm nicht herankommen können. Du irrst. Ich würde darin allein Friedas Wort vertrauen, selbst wenn ich nicht untrügliche Beweise dafür hätte. So unglaublich es dir vorkommt und so wenig du es mit deinen Vorstellungen von Welt und Beamtentum und Vornehmheit und Wirkung der Frauenschönheit vereinen kannst, es ist doch wahr. So wie wir hier nebeneinander sitzen und ich deine Hand zwischen die meinen nehme, so saßen wohl, als sei es die selbstverständlichste Sache von der Welt, auch Klamm und Frieda nebeneinander. Und er kam freiwillig herunter, ja eilte sogar herab. Niemand lauerte ihm im Korridor auf und vernachlässigte die übliche Arbeit. Klamm musste sich selbst bemühen, herabzukommen. Und die Fehler in Friedas Kleidung, vor denen du dich entsetzt hättest, störten ihn gar nicht. Du willst ihr nicht glauben und weißt nicht, wie du dich damit bloßstellst, wie du gerade damit deine Unerfahrenheit zeigst. Selbst jemand, der gar nichts von dem Verhältnis zu Klamm wüsste, müsste an ihrem Wesen erkennen, dass es jemand geformt hat, der mehr war als du und ich und alles Volk im Dorfe. Und dass ihre Unterhaltungen über die Scherze hinausgingen, wie sie zwischen Gästen und Kellnerinnen üblich sind und das Ziel deines Lebens scheinen. Aber ich tue dir Unrecht. Du erkennst ja selbst sehr gut Friedas Vorzüge, merkst ihre Beobachtungsgabe, ihre Entschlusskraft, ihren Einfluss auf Menschen, nur deutest du freilich alles falsch. Glaubst, dass sie alles eigensüchtig nur zu ihrem Vorteil und zum Bösen verwende oder gar als Waffe gegen dich? Nein, Pepi, selbst wenn sie solche Pfeile hätte, auf so kleine Entfernung könnte sie sie nicht abschießen. Und eigensüchtig? Eher könnte man sagen, dass sie unter Aufopferung dessen, was sie hatte und dessen, was sie erwarten durfte, uns beiden die Gelegenheit gegeben hat, uns auf höherem Posten zu bewähren, dass wir beide sie aber enttäuscht haben und sie geradezu zwingen, wieder hierher zurückzukehren. Ich weiß nicht, ob es so ist. Auch ist mir meine Schuld gar nicht klar. Nur wenn ich mich mit dir vergleiche, taucht mir etwas derartiges auf, so als ob wir uns beide zu sehr, zu lärmend, zu kindisch, zu unerfahren bemüht hätten, um etwas, das zum Beispiel mit Friedas Ruhe, mit Friedas Sachlichkeit leicht und unmerklich zu gewinnen ist, durch Weinen, durch Kratzen, durch Zerren zu bekommen, so wie ein Kind am Tischtuch zerrt, aber nichts gewinnt, sondern nur die ganze Pracht hinunterwirft und sie sich für immer unerreichbar macht. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber dass es eher so ist, als wie du es erzählst. Das weiß ich. Nun ja, sagte Pepi, du bist verliebt in Frieda, weil sie dir weggelaufen ist. Es ist nicht schwer, in sie verliebt zu sein, wenn sie weg ist. Aber mag es sein, wie du willst, und magst du in allem Recht haben, auch darin, dass du mich lächerlich machst. Was willst du jetzt tun? Frieda hat dich verlassen. Weder nach meiner Erklärung noch nach deiner hast du Hoffnung, dass sie zu dir zurückkommt. Und selbst wenn sie kommen sollte, irgendwo musst du die Zwischenzeit verbringen. Es ist kalt und du hast weder Arbeit noch Bett. Komm zu uns. Meine Freundinnen werden dir gefallen. Wir werden es dir behaglich machen. Du wirst uns bei der Arbeit helfen, die wirklich für Mädchen allein zu schwer ist. Wir Mädchen werden nicht auf uns angewiesen sein und in der Nacht nicht mehr Angst leiden. Komm zu uns. Auch meine Freundinnen kennen Frieda. Wir werden dir von ihr Geschichten erzählen, bis du dessen überdrüssig geworden bist. Komm doch. Auch Bilder von Frieda haben wir und werden sie dir zeigen. Damals war Frieda noch bescheidener als heute. Du wirst sie kaum wiedererkennen, höchstens an ihren Augen, die schon damals gelauert haben. Nun, wirst du also kommen?
Ist es denn erlaubt?
Gestern gab es doch noch den großen Skandal, weil ich auf eurem Gang ertappt worden bin. Weil du ertappt wurdest. Aber wenn du bei uns bist, wirst du nicht ertappt werden. Niemand wird von dir wissen, nur wir drei. Ach, es wird lustig sein. Schon kommt mir das Leben dort viel erträglicher vor als vor einem Weilchen noch. Vielleicht verliere ich jetzt gar nicht so viel dadurch, dass ich von hier fort muss. Du, wir haben uns auch zu dritt nicht gelangweilt. Man muss sich das bittere Leben versüßen. Es wird uns ja schon in der Jugend bitter gemacht. Nun, wir drei halten zusammen. Wir leben so hübsch, als es dort möglich ist. Besonders Henriette wird dir gefallen. Aber auch Emilie. Ich habe ihnen schon von dir erzählt. Man hört dort solche Geschichten ungläubig an, als könne außerhalb des Zimmers eigentlich nichts geschehen. Warm und eng ist es dort. Und wir drücken uns noch enger aneinander. Nein, obwohl wir aufeinander angewiesen sind, sind wir eigentlich einander nicht überdrüssig geworden. Im Gegenteil, wenn ich an die Freundin denke, ist es mir fast recht, dass ich wieder zurückkomme. Warum soll ich es weiterbringen als sie? Das war es ja eben, was uns zusammenhielt, dass uns allen dreien die Zukunft in gleicher Weise versperrt war. Und nun bin ich doch durchgebrochen und war von ihnen abgetrennt. Freilich, ich habe sie nicht vergessen. Und es war meine nächste Sorge, wie ich etwas für sie tun könnte. Meine eigene Stellung war noch unsicher. Wie unsicher sie war, wusste ich gar nicht. Und schon sprach ich mit dem Wirt über Henriette und Emilie. Hinsichtlich Henriettes war der Wirt nicht ganz unnachgiebig. Für Emilie, die viel älter als wir ist, sie ist etwa in Friedas Alter, gab er mir allerdings keine Hoffnung. Aber denkt nur, sie wollen ja gar nicht fort. Sie wissen, dass es ein elendes Leben ist, das sie dort führen. Aber sie haben sich schon gefügt, die guten Seelen. Ich glaube, ihre Tränen beim Abschied galten am meisten der Trauer darüber, dass ich das gemeinsame Zimmer verlassen müsste, in die Kälte hinausging. Uns scheint dort alles kalt, was außerhalb des Zimmers ist. Und in den großen, fremden Räumen mit großen, fremden Menschen mich herumschlagen müsse. Zu keinem anderen Zweck, als um das Leben zu fristen, was mir doch auch in der gemeinsamen Wirtschaft bisher gelungen war. Sie werden wahrscheinlich gar nicht staunen, wenn ich jetzt zurückkomme. Und nur um mir nachzugeben, werden Sie ein wenig weinen und mein Schicksal beklagen. Aber dann werden Sie dich sehen und merken, dass es doch gut gewesen ist, dass ich fort war. Dass wir jetzt einen Mann als Helfer und Schutz haben, wird Sie glücklich machen und geradezu entzückt werden Sie darüber sein, dass alles ein Geheimnis bleiben muss und dass wir durch dieses Geheimnis noch enger verbunden werden als bisher. Komm! Oh, bitte, komm zu uns. Es entsteht ja keine Verpflichtung für dich. Du wirst nicht an unser Zimmer für immer gebunden sein, so wie wir. Wenn es dann Frühjahr wird und du anderswo ein Unterkommen findest und es dir bei uns nicht mehr gefällt, kannst du ja gehen. Nur allerdings das Geheimnis musst du auch dann wahren und nicht etwa uns verraten, denn das wäre dann unsere letzte Stunde im Herrenhof. Und auch sonst musst du natürlich, wenn du bei uns bist, vorsichtig sein, dich nirgends zeigen, wo wir es nicht für ungefährlich ansehen und überhaupt unseren Ratschlägen folgen. Das ist das Einzige, was dich bindet. Und daran musst du ja auch ebenso gelegen sein wie uns. Sonst bist du aber völlig frei. Die Arbeit, die wir dir zuteilen werden, wird nicht schwer sein. Davor fürchte dich nicht. Kommst du also?
»Wie lange haben wir noch bis zum Frühjahr?« fragte K.
»Bis zum Frühjahr?« wiederholte Pepi. »Der Winter ist bei uns lang, ein sehr langer Winter und einförmig. Darüber aber klagen wir unten nicht, gegen den Winter sind wir gesichert. Nun, einmal kommt auch das Frühjahr und der Sommer, und es hat wohl auch seine Zeit. Aber in der Erinnerung, jetzt scheint Frühjahr und Sommer so kurz, als wären es nicht viel mehr als 2 Tage. Und selbst an diesen Tagen, auch durch den allerschönsten Tag, fällt dann noch manchmal Schnee.
Da öffnete sich die Tür. Pepi zuckte zusammen. Sie hatte sich in Gedanken zu sehr aus dem Ausschank entfernt. Aber es war nicht Frieda, es war die Wirtin. Sie tat erstaunt, K. noch hier zu finden. K. entschuldigte sich damit, dass er auf die Wirtin gewartet habe. Gleichzeitig dankte er dafür, dass es ihm erlaubt worden war, hier zu übernachten. Die Wirtin verstand nicht, warum K. auf sie gewartet habe. K. sagte, er hatte den Eindruck gehabt, dass die Wirtin noch mit ihm sprechen wolle. Er bitte um Entschuldigung, wenn das ein Irrtum gewesen sei. Übrigens müsse er nun allerdings gehen. Allzu lange habe er die Schule, wo er Diener sei, sich selbst überlassen. An allem sei die gestrige Vorladung schuld. Er habe noch zu wenig Erfahrung in diesen Dingen. Es werde gewiss nicht wieder geschehen, dass er der Frau Wirtin solche Unannehmlichkeiten mache wie gestern. Und er verbeugte sich, um zu gehen. Die Wirtin sah ihn an, mit einem Blick, als träume sie. Durch den Blick wurde K. auch länger festgehalten, als er wollte. Nun lächelte sie auch noch ein wenig, und erst durch K.s erstauntes Gesicht wurde sie gewissermaßen geweckt. Es war, als hätte sie eine Antwort auf ihr Lächeln erwartet, und erst jetzt, da sie ausblieb, erwachte sie. »Du hattest gestern, glaube ich, die Keckheit, etwas über mein Kleid zu sagen.« K. konnte sich nicht erinnern. »Du kannst dich nicht erinnern? Zur Keckheit gehört dann hinterher die Feigheit.« K. entschuldigte sich mit seiner gestrigen Müdigkeit. Es sei gut möglich, dass er gestern etwas geschwätzt habe, jedenfalls könne er sich nicht mehr erinnern. Was hätte er auch über der Frau Wirtin Kleider habe sagen können, dass sie so schön seien, wie er noch nie welche gesehen habe. Zumindest habe er noch keine Wirtin in solchen Kleidern bei der Arbeit gesehen. »Lass diese Bemerkungen«, sagte die Wirtin schnell. »Ich will von dir kein Wort mehr über die Kleider hören. Du hast dich nicht um meine Kleider zu kümmern. Das verbiete ich dir ein für allemal.« K. verbeugte sich nochmals und ging zur Tür. »Was soll denn das heißen?« rief die Wirtin hinter ihm her. »Dass du in solchen Kleidern noch keine Wirtin bei der Arbeit gesehen hast. Was sollen solche sinnlosen Bemerkungen? Das ist doch völlig sinnlos. Was willst du damit sagen?« K. wandte sich um und bat die Wirtin, sich nicht aufzuregen. Natürlich sei die Bemerkung sinnlos. Er verstehe doch auch gar nichts von Kleidern. In seiner Lage erscheine ihm schon jedes ungeflickte und reine Kleid kostbar. Er sei nur erstaunt gewesen, die Frau Wirtin dort im Gang, in der Nacht, unter allen den kaum angezogenen Männern, in einem so schönen Abendkleid erscheinen zu sehen, nichts weiter. »Nun also«, sagte die Wirtin, »endlich scheinst du dich doch an deine gestrige Bemerkung zu erinnern und vervollständigst sie durch weiteren Unsinn. Dass du nichts von Kleidern verstehst, ist richtig. Dann aber unterlasse auch, darum will ich dich ernstlich gebeten haben, darüber abzuurteilen, was kostbare Kleider sind oder unpassende Abendkleider und dergleichen. Überhaupt!« Hierbei war's, als überliefe sie ein Kälteschauer. »Sollst du dir nichts an meinen Kleidern zu schaffen machen, hörst du?« Und als K. sich schweigend wieder umwenden wollte, fragte sie, »Woher hast du denn dein Wissen von den Kleidern?« K. zuckte die Achseln. »Er habe kein Wissen.« »Du hast keines«, sagte die Wirtin. »Du sollst dir aber auch keines anmaßen. Komm hinüber in das Kontor, ich werde dir etwas zeigen. Dann wirst du deine Keckheiten hoffentlich für immer unterlassen.« Sie ging voraus durch die Tür. Pepi sprang zu K. Unter dem Vorwand von K. die Zahlung zu bekommen, verständigten sie sich schnell. Es war sehr leicht, da K. den Hof kannte, dessen Tor in die Seitenstraße führte. Neben dem Tor war ein kleines Pförtchen, hinter dem wollte Pepi in einer Stunde etwas stehen und es auf dreimaliges Klopfen öffnen. Das Privatkontor lag gegenüber dem Ausschank, nur der Flur war zu durchqueren. Die Wirtin stand schon im beleuchteten Kontor und sah ungeduldig K. entgegen. Es gab aber noch eine Störung. Gerstecker hatte im Flur gewartet und wollte mit K. sprechen. Es war nicht leicht, ihn abzuschütteln. Auch die Wirtin half mit und verwies Gerstecker seine Zudringlichkeit. »Wohin denn? Wohin denn?« hörte man Gerstecker noch rufen, als die Tür schon geschlossen war, und die Worte vermischten sich hässlich mit Seufzern und Husten. Es war ein kleines, überheiztes Zimmer. An den Schmalwänden standen ein Stehpult und eine eiserne Kasse, an den Längswänden ein Kasten und eine Ottomane. Am meisten Raum nahm der Kasten in Anspruch, nicht nur, dass er die ganze Längswand ausfüllte, auch durch seine Tiefe engte er das Zimmer sehr ein. Drei Schiebetüren waren nötig, ihn völlig zu öffnen. Die Wirtin zeigte auf die Ottomane, dass sich K. setzen möge. Sie selbst setzte sich auf den Drehsessel beim Pult. »Hast du nicht einmal Schneiderei gelernt?« fragte die Wirtin. »Nein, niemals«, sagte K. Was bist du denn eigentlich?
Landvermesser.
Was ist denn das?
K. erklärte es. Die Erklärung machte sie gähnen.
Du sagst nicht die Wahrheit. Warum sagst du denn nicht die Wahrheit?
Auch du sagst die nicht.
Ich? Du beginnst wohl wieder mit deinen Keckheiten. Und wenn ich sie nicht sagte, habe ich mich denn vor dir zu verantworten? Und worin sage ich denn nicht die Wahrheit?
Du bist nicht nur Wirtin, wie du vorgibst.
Sieh mal, du bist voll Entdeckungen. Was bin ich denn noch? Deine Keckheiten nehmen nun aber schon wahrhaftig überhand.
Ich weiß nicht, was du sonst bist. Ich sehe nur, dass du eine Wirtin bist und außerdem Kleider trägst, die nicht für eine Wirtin passen und wie sie auch sonst meines Wissens niemand hier im Dorfe trägt.
Nun also kommen wir zu dem Eigentlichen. Du kannst es ja nicht verschweigen. Vielleicht bist du gar nicht keck. Du bist nur wie ein Kind, das irgendeine Dummheit weiß und durch nichts dazu gebracht werden könnte, sie zu verschweigen. Rede also. Was ist das Besondere dieser Kleider?
Du wirst böse sein, wenn ich es sage.
Nein, ich werde darüber lachen. Es wird ja ein kindliches Geschwätz sein. Wie sind also die Kleider?
Du wirst es wissen.
Nun, sie sind aus gutem Material, recht kostbar, aber sie sind veraltet, überladen, oft überarbeitet, abgenützt und passen weder für deine Jahre noch deine Gestalt, noch deine Stellung. Sie sind mir aufgefallen, gleich als ich dich das erste Mal sah. Es war vor einer Woche etwa, hier im Flur. Da haben wir es also. Sie sind veraltet, überladen. Und was denn noch? Und woher willst du das alles wissen?
Das sehe ich. Dazu braucht man keine Belehrung.
Das siehst du ohne weiteres. Du musst nirgends nachfragen und weißt gleich, was die Mode verlangt. Da wirst du mir ja unentbehrlich werden. Denn für schöne Kleider habe ich allerdings eine Schwäche. Und was wirst du dazu sagen, dass dieser Schrank voll von Kleidern ist?
Sie stieß die Schiebetüren beiseite. Man sah ein Kleid gedrängt am anderen, dicht in der ganzen Breite des Schrankes. Es waren meist dunkle, graue, braune, schwarze Kleider, alle sorgfältig aufgehängt und ausgebreitet.
»Das sind meine Kleider.« Alle veraltet, überladen, wie du meinst. Es sind aber nur die Kleider, für die ich oben in meinem Zimmer keinen Platz habe. Dort habe ich noch zwei Schränke voll. Zwei Schränke, jeder fast so groß wie dieser. Staunst du?
Nein, ich habe Ähnliches erwartet. Ich sagte ja, dass du nicht nur Wirtin bist. Du zielst auf etwas anderes ab.
Ich ziele nur darauf ab, mich schön zu kleiden. Und du bist entweder ein Narr oder ein Kind oder ein sehr böser, gefährlicher Mensch. Geh! Nun geh schon!
K. war schon im Flur und Gerstecker hielt ihn wieder am Ärmel fest, als die Wirtin ihm nachrief:
Ich bekomme morgen ein neues Kleid. Vielleicht lasse ich dich holen.